Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Patricia Schaub. Wie ist das Selbstbild des Designs und wie können wir dieses Selbstbild transformieren? Patricia hat Antworten. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn gleich auf Apple Podcast oder Spotify oder den vielen anderen Möglichkeiten, Podcasts zu hören. Über Likes und Kommentare freue ich mich auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Dieser Podcast darf unterstützt werden, und zwar über Steady. Alles Weitere findet ihr auf der Website designerklärer.de. Und nun geht's los. Ja, zur heutigen Folge 35 des Podcast Designerklärer begrüße ich ganz herzlich Patricia Schaub. Hallo.
Hallo Christoph. Danke, dass ich hier sein darf.
Patricia, du hast etwas mit Transformation Design zu tun. Da kommen wir später dazu, aber stell dich doch mal kurz vor.
Hi, ich bin Patricia Schaub. Ich habe im Bachelor Kommunikationsdesign in Mannheim studiert und habe im Anschluss den Master Transformation Design in Augsburg an der Technischen Hochschule studiert und bin aktuell in der Orientierungsphase und Findungsphase, wie es jetzt weitergeht.
Was hat dich denn dazu gebracht, in Mannheim den Bachelor zu machen? Und dann später, welche Entscheidungen sind dann für Augsburg gefallen?
Wie ich überhaupt zu Kommunikationsdesign gekommen war, ich kannte diesen Namen komplett gar nicht. Ich wusste vielleicht gerade mal am Rande, ich wollte mal ursprünglich Architektur studieren, habe dann durch ein Praktikum gemerkt, so nee, das ist es nicht, was ich möchte. Und dann war ich bei so einem Tag der offenen Tür der HTWG in Konstanz, weil ich komme vom Bodensee. Und dann dachte ich mir so, was ist Kommunikationsdesign? Kein Plan. Ich setze mich da jetzt mal rein. Und ich war total geflasht, weil ich weiß gar nicht mehr, was da genau gezeigt wurde, aber ich glaube, es war ein Werbespot, der von Studierenden gemacht wurde mit einer Plastiktüte. Also es ging um Müllverschwendung, aber es wurde sehr amüsant aufbereitet und es hat was mit mir gemacht und auch war dann so, okay, ich glaube, das ist es. Und dann habe ich irgendwie nach Kommunikationsdesign gesucht. Wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass man das nicht nur unter dem Namen Kommunikationsdesign finden kann, sondern unter allen möglichen Bezeichnungen. Das habe ich natürlich später rausgefunden. Und damals habe ich mich noch nicht getraut, hier und da zu wohnen und wollte eigentlich in Baden-Württemberg bleiben. Und irgendwie habe ich dann nur Konstanz und Mannheim entdeckt und war so, na gut, dann bewerbe ich mich halt in den beiden Orten. Ja, und wie das Schicksal es so wollte, bin ich dann in Mannheim gelandet.
Genau, und da hast du ja den Bachelor gemacht. Ich nehme an, das war ein klassisches Kommunikationsdesign-Studium oder gab es da irgendwas Besonderes, was du dann aus Mannheim quasi mitgenommen hast für die Zeit danach?
Also ich habe so meine Schwerpunkte dadurch dann gefunden gehabt, also in Richtung Branddesign und Interaction Design hatte ich einen Schwerpunkt. Und es war sehr spannend, weil am Anfang war ich so, nee, digital, nee, da sehe ich mich nicht. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass mich User Experience Design und User Interface Design ich das sehr spannend fand. Vor allen Dingen diese Herangehensweise, was wollen die NutzerInnen, was sind so Bedürfnisse? Und da wirklich reinzugehen und zu schauen, was wird gebraucht und wie können wir da hinkommen und dass man auch erstmal prototypisch arbeitet und erstmal anskizziert und noch gar nicht irgendwie direkt irgendwas implementiert und das fand ich sehr, sehr spannend und dachte mir, okay, in die Richtung, das fände ich schon sehr spannend, da mehr zu machen. Und was mich schon auch sehr geprägt hatte, war, ich hatte so einzelne Projekte, die oft, das kann ich jetzt so im Nachhinein ganz gut zusammenfügen, die gingen so in eine soziale Richtung und auch irgendwie gemeinschaftsorientiert oder ja, Müll vermeiden. Also gesellschaftliche Themen. Und die haben mich immer am meisten angesprochen. Ja, ich glaube, es hat auch so angefangen in einem Kurs, da sollten wir unser eigenes Verhalten reflektieren. Und zwar, da ging es um die Wegwerfgesellschaft. Und dann haben wir mal so eine Woche lang uns selber dabei beobachtet, was wir da so alles wegschmeißen. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Und ich glaube, das hat dann so ein bisschen so angefangen, dass ich viel in solche Richtungen gegangen bin und ja, irgendwie immer so diesen Sinn und Mehrwert gesucht habe.
Und dann wolltest du weiter. Also der Bachelor hat dir nicht gereicht, sondern du wolltest noch weiter nachbohren sozusagen. Wie bist du dann nach Augsburg gekommen?
Tatsächlich war es so, ich habe schon auch während des Also jetzt noch während des Bachelors in verschiedenen Bereichen als Werkstudie gearbeitet gehabt und war erstmal auch in einem großen Konzern, habe da irgendwie gemerkt, so, ja, da hat mir dieser Sinn und Zweck gefehlt irgendwie oder ich habe ihn nicht ganz klar sehen können. Und dann war ich in nachhaltigen Startups auch, wo es zum Beispiel einmal darum ging, ja, es ging um Müllvermeidung und diese Kaffeebecher zum Beispiel waren aus einem bestimmten Material und danach war ich dann auch im Praktikum in einem Unternehmen, das auch ein Sozialunternehmen ist und ein Purpose-Unternehmen, das heißt an einen sozialen Zweck gebunden und es ging nicht nur um Trinkwasserprojekte und Plastikvermeidung. Und aber irgendwie hatte mich das nicht so ganz zufriedengestellt, weil nämlich auch dort in jedem einzelnen Stationen war es oft der Punkt so, dass ich gesagt habe, hey, ich würde gerne mehr an dem Prozess beteiligt sein und ich wurde aber immer hinten angestellt und es war, also meine Rolle war dann irgendwie doch immer dieses, ah ja, mach ja das jetzt noch schön und dies und jenes und ich fand es so eindrücklich, in einem einen Unternehmen wurde mir gesagt so, oh Mann, das haben schon drei Leute vor dir in der Position gesagt, aber irgendwie kriegen wir es nicht auf die Kette, das zu verändern. Und ich ja so, das kann doch nicht sein, dass ich das auch sage, und aber sie verstehen mich nicht. Und genau, und dann habe ich nämlich ge irgendwie gegoogelt gehabt, so, ja, irgendwas nachhaltig und irgendwie Verbindung mit UX-Design irgendwie. Ja, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, war ich Teil von einem Mentoring-Programm und das war dann total spannend, weil ich da auch so Werte aufgestellt hatte und dann habe ich irgendwie mehr gemerkt, so, ja, dieses Soziale und Nachhaltige und so mich sehr interessiert und dass das irgendwie eine wichtige Komponente ist und dann habe ich irgendwie gesucht. Ich weiß, dass andere Kommilitoninnen da irgendwie einfacher und anders dran gekommen sind. Ich habe irgendwie oft nur so Privatschulen entdeckt gehabt und wusste davor noch nicht, dass es Social Design gibt. Und auf jeden Fall irgendwann bin ich dann auf Transformation Design in Augsburg gekommen und war dann so, okay, und dann habe ich mir diese Beschreibung durchgelesen und war, okay, so richtig super viel sagt mir das nicht, aber ich habe ein Gefühl, ich glaube, das ist es, was ich machen möchte. Irgendwie klingt das schon so nach dem. Das ist ja total spannend. Und dann habe ich mich dort beworben. Und ja, wurde dann auch
Ja,
genommen.
und dann hat es auch geklappt, genau. Prima. Ja, Transformation Design. Viele kennen den Begriff eher aus der Politik oder aus öffentlichen Diskursen oder aus Medien, aber nicht unbedingt, dass man das studieren kann. Jetzt kann man es offensichtlich studieren. Augsburg ist eine Hochschule, die das anbietet. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Transformation Design? Was soll denn transformiert werden?
Das werde ich nicht das erste Mal gefragt, denn ich muss es auf jeden Fall immer
Ja,
erklären.
mindestens deine Eltern haben sicherlich gefragt, was machst denn du da eigentlich?
Und ich bin schon stolz auf sie, sie sind schon sehr nah dran. Also sie geben sich Mühe. Sie haben sogar auch gegoogelt. So, was ist denn Transformation? Fand ich sehr gut. Lob an sie. Es geht um gesellschaftliche Wandlungsprozesse und die zu gestalten. Und das ist jetzt ein sehr großer und sperriger Begriff. Aber es geht nämlich genau darum, dass man große Themen angeht, gesellschaftlich relevante Themen und nicht nur, wir gestalten jetzt ein Produkt oder eine App oder ein etwas, sondern es geht darum, das in einem größeren Kontext zu betrachten und Design nicht mehr als Endprodukt zu sehen, sondern als etwas, mit dem wir Probleme sichtbar machen, Menschen einbeziehen können. Also es geht auch um partizipative Methoden. Es geht darum, verschiedene Stakeholder an einen Tisch zu bringen, verschiedene Expertisen. Das kann zum Beispiel auch in der Bürgerbeteiligung könnte das zum Beispiel auch funktionieren. Oder ja, dass man Zukunftsbilder gemeinsam erschafft. Das passt nämlich auch zu dem Thema der letzten Folge von dir. Da haben wir nämlich genau diese Methoden auch gelernt. Und also es geht mehr darum, Probleme zu verstehen, gemeinsam sich das anzuschauen und noch gar nicht, wir wollen jetzt eine Lösung finden, sondern erstmal diese Möglichkeitsräume aufmachen und dann diesen Prozess gemeinsam zu gestalten.
Wo kommt denn das eigentlich her? Also wo kommt der Gedanke her, dass man das als Design bezeichnet und dass das offensichtlich, wie wir alle wissen, offensichtlich relevant ist? Also wir haben offensichtlich viele Aufgabenpunkte derzeit und sehr wahrscheinlich auch in Zukunft noch, die wir lösen müssen miteinander als Gesellschaft, aber auch in kleineren Gruppen. Man kann das Ganze ja auch mal runterbrechen auf eine Straße zum Beispiel, eine Anwohnerstraße, die Probleme hat miteinander, aber im öffentlichen Diskurs. Aber wo kommt denn das eigentlich her, dass es Transformation Design überhaupt gibt und dass man das als Design bezeichnen kann?
Ja, also der Ursprung von Design ist ja auch, oder das Designen an sich und also in jedem Prozess, egal wie klein er ist, ob es ein Logo ist oder große Diskurse, wir setzen neue Dinge zusammen. Also es entsteht immer irgendwas Neues. Es werden verschiedene Designentscheidungen getroffen und daraus ergibt sich eben dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Und warum es Transformation Design gibt, und da gibt es nämlich auch das Transformations Design, das Buch von Harald Belzer und Bernd Sommer. Wir müssen etwas in unserer Gesellschaft verändern, weil so wie wir es bisher machen, kann es halt nicht weitergehen, weil irgendwann wird das desaströs, also zumindest so, wie es aussieht. Und da kommt auch dieses Zitat her, Veränderung by Design or by Disaster. Und also entweder wir lassen es halt, wie es ist, machen so weiter wie bisher und dann wird sich irgendwann was verändern. Also wir müssen dann reagieren, haben halt nicht mehr so viel Spielraum. Oder wir nutzen jetzt die Möglichkeit, und sehen uns als Beteiligte von diesem Gestaltungsprozess und verändern da aktiv etwas. Ja.
Das sind ja viele sehr aktuelle Punkte und auch sehr große Themen. Wie kriegt man das denn hin, dass man das in einem Masterstudium, was ja zeitlich durchaus sehr begrenzt ist, kompakt und manchmal auch nebenbei studiert wird, kommt auf die Uni an oder auf die Hochschule. Wie kriegt man das hin, dass dann diese Inhalte auch vermittelt werden? Was habt ihr sozusagen als Handwerkszeug bekommen? Was hast du an Werkzeugen kennengelernt, was du zukünftig anwenden könntest?
Also was ich so im Nachhinein betrachtet gelernt habe dabei, ist auf jeden Fall diese Transferleistung. Also diese Art der Herangehensweise und Methodik auf alle möglichen Themen anwenden zu können. Also wir haben einmal so einen Methodenkoffer an die Hand bekommen. Wir hatten Prozessmanagement und haben hier verschiedene Tools bekommen, aber auch diese Herangehensweise, wir suchen uns die selber zusammen, die wir für verschiedene Projekte brauchen. Also es gibt nicht diese eine Methode, die wir immer verwenden, sondern eher, wir stellen uns das immer wieder individuell zusammen. Dann hatten wir auch so Themen wie Social Discourses oder Critical Thinking, wo wir uns mit verschiedenen Semesterthemen auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel in einem Semester war so Konsumkritik ein Hauptthema. Ein anderes Semester war es Chancenungleichheit in der Bildung. Und in einem anderen Semester von vorherigen Studierenden war es Gender-Thematik. Also es sind immer irgendwie aktuelle Herausforderungen, aber es wird immer umgemünzt. Und ja, also es ist nie komplett so, dass dieser Masterstudierendenplan jedes Semester gleich aussieht. So die Rahmenbedingungen sind gleich, aber die Inhalte variieren immer. Und dann haben wir auch noch ein Transformation-Projekt, wo wir aktiv etwas umsetzen. Also das ist dann quasi die praktische Komponente zu dem sehr viel theoretischen drumherum. Genau.
Jetzt hast du eine Masterarbeit gemacht. Du hast ja dein Studium abgeschlossen, erfolgreich. Was hast du dir dabei gewählt als Thema und wie kamst du denn dazu ausgerechnet?
Das ist ja auch der Punkt, wie wir uns kennengelernt haben.
Ganz genau.
ja, deswegen sind wir auch hier. Ich habe mich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Design auseinandergesetzt und dem Selbstbild von DesignerInnen. Das kam so, ja, von dem Gedankenpost daher, dass ich viel mit verschiedenen DesignerInnen gesprochen habe. Und eigentlich ja so den Gedanken hatte, so, okay, mit dem Master wird das besser und dann habe ich irgendwie mehr Tools und irgendwie sind wir da, haben wir alle irgendwie so das Gefühl, so, okay, wir können jetzt was bewegen, wir können was verändern. Okay, Design ist relevant, das ist nicht nur schön machen. Und dann geht man raus und spricht mit diesen und jenen Leuten, die nicht so viel mit Design am Hut haben und sind so, aha, machst du Werbung? Also Grafiken, okay. Ja, aber braucht man das denn noch? Und ja, das kann doch eine KI oder so. Und dann ist so, es kann doch nicht sein, dass wir davon überzeugt sind, dass wir da was verändern können und auch den Wunsch haben und auch Methodiken. Und auch wenn ich dann Leuten genauer erklärt habe, was ist denn Transformation Design, was machen wir da? Dann kommt schon immer so die Erkenntnis, so, ah, okay, hey, das ist ja total aktuell und relevant. Warum wird das nicht mehr gemacht? Und dann denke ich mir so, ja, wieso werden Designer nicht mehr eingesetzt? Und genau das ist nämlich die Herausforderung, weil anscheinend ist dieses Bild, was viele von Design haben, steht dem so im Wege, dass DesignerInnen nicht dieses Potenzial ausschöpfen können. Ich hatte ja eine Umfrage erstellt, also es war so eine eher explorative Studie, recht am Anfang von der Masterarbeit, weil ich mir erstmal dachte, okay, ich will mal herausfinden, wie sehen das denn DesignerInnen selbst? Es gibt zwar verschiedene Designbücher, aber da geht es dann eher so darum, ja, verschiedene Methodiken oder wie sieht etwas aus oder wie ist so die Arbeitsweise? Aber es geht irgendwie nicht so darum, wie geht's eigentlich DesignerInnen, wie erleben die das? Und das hat mich sehr interessiert. Ich habe dabei demografische Fakten abgefragt, Fragen zum Selbstbild, zum Fremdbild und auch, wie sich Designer nach außen präsentieren, und auch so das eigene Verständnis von Design. Jetzt habe ich selbst den Faden verloren.
Genau, dann hast du die Umfrage gemacht und dann gab es relativ viele Teilnehmende. Ich habe nämlich auch daran teilgenommen. Ich habe den Link dazu über Social Media bekommen und habe gesagt, naja klar, warum nicht? Finde ich ja prima, dass da eine Umfrage stattfindet. Dann gucke ich da mal rein und war doch erstmal ja, beeindruckt über die Anzahl der Fragen und über die Genauigkeit und wie umfangreich auch gefragt wird. Und hatte mich tatsächlich auch einfach mal gefreut, weil normalerweise kreativ nicht unbedingt befragt werden. Von denen wird immer etwas erwartet. Hier liefer mal das oder wir brauchen eine neue Idee, mach mal eben. Aber was ist überhaupt deine Meinung zu den und den Themen, ist normalerweise nicht unbedingt so aktuell. Höchstens vielleicht mal in Produktentwicklungsabteilungen, wo dann ein bisschen genauer nachgeguckt wird oder auch in Software-Design-Abteilungen, in denen die Usability auch mal genauer diskutiert wird, auch mit den Kreativen und nicht nur mit den Usability-Engineers. Und an der Stelle habe ich mich gefreut, da mit beizutragen und war dann, ja, sagen, erfreut, was denn dabei wohl rauskommen möge und ob ich jetzt der Einzige bin, der da einen kritischen Blick vielleicht auf das Design hat. Deswegen mache ich ja diesen Podcast zum Beispiel. Oder gibt es noch ganz andere Meinungen oder ganz andere Sichtweisen? Und dann habe ich dann teilgenommen und dann habe ich auf Absenden gedrückt und dann passierte natürlich erstmal lange Zeit nichts, wie immer bei solchen Dingen. Irgendwann kommt was und dann kam tatsächlich was. Das heißt, du hast alle hinterher einmal angeschrieben mit einer sehr freundlichen und langen E-Mail und hast dabei ein sozusagen Extrakt versendet, was für dich am wichtigsten war. Was war denn für dich am wichtigsten? Was kam denn für dich dabei raus? Warst du überrascht von den Teilnehmenden? Wie viele haben überhaupt teilgenommen? Kannst du das so sagen? Und was haben die so eigentlich so berichtet? Ist das ein Bild, was du schon erwartet hattest vorab oder waren da auch Überraschungen dabei?
Ja, also ich war auf der einen Seite sehr überrascht, auch wie viel positives Feedback ich bekommen habe, viel Resonanz, so, wow, voll cool, dass du dich damit auseinandersetzt und danke, dass du mal nachfragst und auch, wow, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, es ist gut, sich damit mehr auseinanderzusetzen. Ja, also weil es war nämlich auch so, dass so Abschlussarbeiten bei uns im Master hatten dann irgendwie konkrete Themen und es, oder haben sich auch mit der Designbranche auseinandergesetzt, aber so mit Problemen an sich wie mentaler Gesundheit. Und ich dachte mir, okay, ich setze mich mal mit unserem eigenen Bild auseinander. Und was ich da so rausgefunden hatte, war, also es hat mich einfach sehr interessiert, so wie kommt das denn überhaupt zustande, dass dieses Bild so verschoben ist. Und wie können wir daran was ändern? Weil ich habe so viel Frust mitbekommen und auch diese Umfrage hat das bestätigt, dass da viel Frust dabei ist, dass DesignerInnen zu spät in den Prozess integriert werden, dass sie nicht genug Wertschätzung bekommen und noch viel weniger finanzielle Wertschätzung und auch ja, dass sie nicht so angesehen werden, dass ja, sie mit Malen und Basteln abgestempelt werden und ja, irgendwie da sich da irgendwie so auch irgendwie so eine Unmündigkeit entsteht, so oder auch so eine Machtlosigkeit, so was sollen wir tun? Und das fand ich einfach sehr spannend, das sich damit auseinanderzusetzen und habe da mich dem ganzen Thema aus verschiedenen Perspektiven genähert und das fand ich einfach sehr spannend, weil verschiedene Dinge dazu führen. Also auf der einen Seite ist es so die geschichtliche Herkunft von Design aus der theoretischen Sicht. Dann wird das Bild auch sehr geprägt von der Designausbildung. Also nicht nur, was für DesignerInnen da rauskommen, sondern auch, wie die von außen wahrgenommen werden. Und dann auch so strukturelle Dinge und was halt auch das Ding ist. Und das war für mich total interessant oder das war so ein wichtiger Punkt für mich. Ich glaube, dass eine nachhaltige Veränderung oder man am meisten verändern kann bei sich selbst und dann können sich die anderen Dinge verändern, weil nämlich gerade so politische Vertretungsrollen und Politik, das braucht alles sehr viel Zeit und auch die Ausbildung, dass die sich verändert, braucht sehr viel Zeit. Und erstmal müssen wir bei uns anfangen und uns verändern. Und da ist einfach sehr viel Frust da. Und aber was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend fand, weil ich hatte nämlich auch so die Tendenz oder ich hatte so die Hypothese, dass vielleicht auch DesignerInnen selbst Klischees bestätigen könnten. Und weil irgendwo müssen die ja herkommen. Und dass wir daran, glaube ich, ganz viel schrauben können, wie wir uns selbst präsentieren, wie wir über unsere Arbeit sprechen, was wir zeigen. Und das hat auf jeden Fall die Masterarbeit noch mehr geprägt.
Das Selbstbild des Designs oder auch aller Designerinnen und Designer. Ich habe da über deine, du hast mir einige Zitate zugeschickt von Teilnehmenden in der Umfrage und da habe ich häufiger mal den Begriff Kunst auch gesehen, dass Design mit Kunst verwechselt wird, dass künstlerische Ästhetik zum einen gefordert wird oder erwartet wird, aber eben auch nicht mehr. Also sowas wie strukturiertes Denken brauchen wir eigentlich jetzt nicht und Prozesse. Ja, du hast es vorhin gut beschrieben. Da kamst du immer zu spät dran. Das heißt, es waren schon Entscheidungen gefallen, die eigentlich aus Designsicht viel früher hätten sehr umfangreich diskutiert werden müssen. Aber nun darfst du es noch bunt anmalen und dafür kriegst du auch noch ein bisschen Geld. Also, das ist im Prinzip, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gute Zusammenfassung einiger Meinungen da drin. Das Thema Kunst ist tatsächlich so ein bisschen schwierig immer wieder, weil ja auch Kunsthochschulen Orte der Ausbildung sind. Also viele Designstudiengänge finden dort statt, wurden dann aus Kunstwerkschulen, Kunstfachschulen etc. wurden dann Designstudiengänge etabliert, Produktdesign, Industriedesign, Industrial Design und dann auch Kommunikationsdesign, visuelle Kommunikation, Grafikdesign und wie sie alle heißen, die verschiedenen klassischen Studiengänge. Ich habe mich längere Zeit mal mit Hartmut Esslinger darüber unterhalten. Leider hat es nicht zum Podcast gereicht. Grüße gehen raus an ihn. Aber ich fand das Gespräch sehr interessant und er hat auch nicht nur dort, sondern auch in der Presse und den Medien vielfach angekreidet, dass die Ausbildung durchaus ein Ansatz ist, an dem man ganz dringend arbeiten sollte, weil eben aus seiner Sicht Produktentwicklung viel mit Ingenieursarbeiten zu tun hat, mit Technologie, mit Wissen, auch mit Messen, mit Analyse und dann auch mit um Innovationen auch zu schöpfen und nicht einfach nur sich eine ästhetische Verpackung auszudenken. Und um es mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, er hat sinngemäß gesagt, dass wenn man was Schönes wie Vasen gestalten will, dann soll man bitte in Elfenbein Turm gehen, aber bitte nicht in die Produktabteilung eines großen Unternehmens, um dort die Welt zu verändern. Er selbst hat ja nun in seinen Jahrzehnten als kreativer Schöpfer genug gezeigt, wie man das anders machen kann. Aber er ist da auch eine Ausnahme. Also er hat auch versucht, im Bildungsbereich einiges zu bewegen. Aber um da nochmal die Frage an dich zurückzukommen, Kunst ist sozusagen das, was außen, also aus meiner Sicht auch häufig falsch verstanden wird, dass Design als mit Kunst verwechselt wird und dass man das auch entsprechend dann honoriert. Also so, ich bezahle das, was mir dafür gefällt und wenn es mir richtig gut gefällt, dann gibt es nochmal ein kleines Trinkgeld obendrauf, so quasi. Und was kann man da strukturell ändern? Du bist ja Transformationsdesignerin, also was könnte man ganz strukturell ändern, wenn man sagt, man setzt am Anfang an, man setzt an der Bildung an, an den Ausbildungsstellen. Was würdest du verändern, wenn du es könntest?
Ja, danke für die Frage. Ich würde die Designstudiengänge mitten in die Hochschulen packen, und zwar aber zwischen verschiedene Studiengänge, weil nämlich was ich immer mehr herausgefunden habe und immer mehr verstehe, ist, Design ist eine Schnittstellendisziplin und als solche sollte sie auch gesehen werden. Sie tauscht Kommunikation und Information aus und ist vermittelnd da und kann das auch ziemlich gut, egal welche Medien dafür genutzt werden. Aber dieses Verständlichmachen von Komplexität und verschiedene Sichtweisen einzubeziehen, das macht es aus. Und da sehe ich nämlich die Herausforderung, oder das sollte mehr integriert werden, gerade wenn ich auch zurückschaue auf meinen Bachelorstudiengang, da waren wir erstmal auch räumlich getrennt. Also wir waren auf der anderen Straßenseite von der Tramhaltestelle. Die anderen wussten nicht mal, dass es Design gibt in dieser Schule.
Man
Das
hat
war
sich aus
schon mal
den
so
Fenstern
banal.
zugewinkt, okay.
Aber ich hatte tatsächlich ein interdisziplinäres Projekt und ich würde sagen, dass ich da am meisten gelernt habe. Das war aber auch nur durch Zufall und gar nicht Teil, Hauptbestandteil von dem Bachelor, sondern eher so ein Vertiefungsmodul, Dings. Ja, und das würde ich auf jeden Fall neben der räumlichen Perspektive, das mitten reinzusetzen, präsent zu machen, auch interdisziplinäre Projekte zu schaffen und da Design immer als wichtigen Bestandteil mit einzuintegrieren. Und auch, es sollte, also ich habe das auch viel reflektiert, auch mit anderen KommilitonInnen, so, wir verstehen schon, warum das wichtig war auf der einen Sicht, weil wir haben im Bachelor zum Beispiel als Grundlagen haben wir sehr viel Experimentelles, dann auch so Drucksachen gemacht, Zeichnen, das vielleicht in verkürzter Form braucht es das vielleicht schon, aber man sollte es mehr in den Kontext rufen. Also nicht, okay, wir machen jetzt doch irgendwie Kunst, aber irgendwie auch nicht, sondern warum machen wir jetzt gerade irgendwie experimentellere Herangehensweisen, so damit wir lernen, Kreativität anzuregen und da verschiedene Ideen zu kreieren und produzieren. Und ich glaube, dass es das einfach mehr braucht, dieses Rahmen einordnen. So, warum machen wir das gerade? Und das ist nämlich auch, was irgendwie zu kurz kommt, wie ich finde, in der Ausbildung. Es ging irgendwie sehr darum, eine kreative Künstlerpersönlichkeit zu werden. Aber wie man damit dann irgendwie so aus dem Elfenbeinturm dann rausgeht in die reale Welt und wie man da klarkommt, ist irgendwie nicht Bestandteil des Studiums. Und dann fragt man sich so, ja, aber warum studiere ich das dann? Und es bräuchte einfach mehr, was gehört noch alles dazu? Was sind wichtige Bestandteile? Also wir hatten zum Beispiel auch Rechtsvorlesungen und das war auch wichtig. Aber das bräuchte es auch noch mehr, auch noch mal mehr, das als Gesamtbild zu betrachten. So, was ist alles Bestandteil, bis es überhaupt zu einem fertigen Produkt, Prozess, was auch immer kommt? Was ist wichtig davon? Und auch einzuordnen, so, es braucht vielleicht diese künstlerische Komponente, dieses Kreative. Und eigentlich sage ich hier das auch Kreative auch schon wieder falsch in da einordnend. Aber sage ich gleich was dazu. Und halt dieses Strategische, also Umsetzende, aber auch Strategische, dass beides da reingehört, weil nämlich auch, das war auch eine Rückmeldung, die auch in der Umfrage kam, so ja, dass irgendwie DesignerInnen immer als kreative Spinner gesehen werden, die so irgendwie so fancy Ideen kreieren und da macht man das irgendwie und es sieht irgendwie besonders aus, aber dass es viel spannender und wichtiger ist, so wenn Design gut ist, dann sieht man es gar nicht, dann merkt man es gar nicht, weil es angenehm ist, weil es einem den Alltag erleichtert. Ja, und um das da zurückzukommen zu dem Kreativen, so Kreativität bedeutet, dass man konvergentes und divergentes Denken kombiniert. Das heißt, auf der einen Seite braucht es dieses divergente Denken, und das können eben Kreative sehr gut, weil sie das gelernt haben, verschiedene Kontexte zu nutzen. Man läuft durch die Stadt, sieht hier irgendwie einen Impuls und dort irgendwie aus einem Buch nimmt man ein Zitat und schafft dadurch etwas Neues, was eigentlich primär nicht als kombinierbar aussah. Aber wenn man sich da reinfuchst, kann man das Neue zusammensetzen und ja, so eben auch verschiedene Perspektiven miteinander verbinden, sei es aus sozialem, aus der Sozialarbeit und dem Ingenieurswesen, was man normalerweise gar nicht so miteinander verknüpfen würde. Aber genau diese Schnittstelle kann das verknüpfen und dieses konvergente Denken, und das haben eben DesignerInnen auch, ist dieses. Wir haben diese ganzen Informationen, wir strukturieren das, wir machen das in einem klar vollziehbaren Prozess, organisieren wir das und ja, sorgen dafür, dass da Klarheit ist und führen dadurch. Ja.
Das Thema Selbstbild war ja, das hattest du ja vorhin auch erwähnt, dass das Selbstbild der Kreativen für sich eher so aussieht, dass viele Kreative sich eher fast minderwertig fühlen und ihre eigenen Leistungen nicht besonders gut angesehen sind, auch im Vergleich zu anderen Berufen, sagen wir mal Architektur, Ingenieurberufe etc., obwohl sie eigentlich in derselben Liga spielen. So unter uns können wir das ja mal behaupten. Ich fand es interessant bei den Antworten, dass fast alle gesagt haben, ja, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Designer bin. Also es hatten alle so ihre Probleme mit der Bezeichnung. Bin ich jetzt Designerin? Bin ich jetzt Designer? Und ich mache ja auch noch was anderes. Also ich mache ja dann noch, ich arbeite eigentlich schon an der Schnittstelle. Ich glaube, irgendwo habe ich den Begriff gelesen oder zumindest auch, dass viele Disziplinen verbunden werden. Jeder Kreative und wird sich da wiederfinden auch. Je länger ich in der beruflichen Laufbahn bin, desto mehr beschäftige ich mich mit anderen Themen und dann spezialisiere ich mich einfach mal. Und dann gibt es halt Dinge, die ich richtig gut kann oder wo ich merke, da kann ich den Kunden auch wirklich helfen und dann wird es halt eben nicht nur Kommunikationsdesign, auch wenn auf der Schublade Design draufsteht, sondern es wird dann halt vielleicht eine sehr, sehr spezialisierte Kommunikationsform oder eine Kommunikation oder eine Kombination aus Technik und Kommunikation. Also auch viele Dinge, die dann in das Ingenieurstum, in die Informatik, in die Konstruktion mit hineingreifen. Also das heißt, eigentlich macht der Beruf, der transformiert dann eigentlich eher die Kreativen zu dem, was sie dann hoffentlich dann mal sind. Was könntest du sagen, also wenn wir so feststellen oder wenn du jetzt in deiner Masterarbeit das so festgestellt hast, was viele schon irgendwie ein bisschen still und heimlich für sich gedacht haben, dass dieses Selbstbild doch definitiv aufgewertet werden kann. Was müsste denn eigentlich von außen passieren? Also was sind denn äußere Faktoren, die dieses Selbstbild offensichtlich provozieren oder erzeugen? Also das macht man ja auch nicht von alleine, dass man auf die Idee kommt, dass die eigene Arbeit nicht unbedingt hoch angesehen ist oder nicht als komplexe Arbeit, als Denkarbeit vor allem gesehen wird, sondern mehr so, ja, das machst du aus dem Bauch, da greift man mal zum Pinsel, da macht man ein bisschen Shishi und schon ist es ein hübsches Logo und das kleben wir hinterher drauf auf die Verpackung. Also wir wissen alle, dass Design heute deutlich komplexer ist und viel mehr mit Problemlösen zu tun hat. Was wären die äußeren Faktoren, die man beeinflussen kann?
Ja, du hast gerade gesagt zu dem Selbstbild auch, dass es da so Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Disziplinen. Und ich glaube, dass es erstmal dieses, auch von der Namensgebung, so es gibt bei manchen Disziplinen oder zum Beispiel im Ingenieurswesen, wie auch immer, konkrete Bezeichnungen und die Menschen haben das Gefühl, dass sie sich genau darunter etwas vorstellen können. Und was da auch mit reinspielt, ist auch so diese gesellschaftliche Wahrnehmung. Ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung.
Du hattest vorhin das Thema Selbstbild nochmal erwähnt und ich hatte die aus den Antworten der Teilnehmenden aus deiner Masterarbeit so ein bisschen herauslesen können, dass es vielen darum geht, dass das Selbstbild nicht unbedingt sehr positiv ist. Also die eigene Arbeit ist durch die Meinung anderer von außen schon so gesteuert, dass man den Eindruck hat, ja, das, was ich hier mache, ich brauche schon sehr viel selber Überzeugung. Ich muss schon wirklich überzeugt sein von meiner eigenen Arbeit. Und die muss ich am besten jeden Tag irgendwie erklären und auch verteidigen. Also wirklich massiv verteidigen, damit sie überhaupt eine Relevanz bekommt und damit es auch eine Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit gibt. Was müsste denn vielleicht in der Arbeitswelt verändert werden, dass Design viel stärker in der Form eingesetzt wird, wie du es vorhin schon beschrieben hast, also mit dieser Schnittstellendisziplin, die Kreative haben?
Ich glaube, dass Design mehr in der Strategie verankert werden sollte. Ich sehe es nämlich oft in Unternehmen, da gibt es so eine eigene Abteilung und das ist dann die Designabteilung. Und wenn wir dann mal was Kreatives brauchen, weil wir irgendwie ein spannendes Event machen, ja, dann gehen wir zu denen. Aber eigentlich sollte Design direkt schon in der Strategie verankert werden. Und ich glaube, dass das gerade in kleinen Unternehmen oder Startups, weil es noch nicht so viele Grenzen gibt und Schubladen, dass dass da dann schon eher funktioniert oder noch funktioniert, aber irgendwann wird es dann so eingeordnet. Und eigentlich sollte Design da an diesen verschiedenen Stellen eingeordnet werden. Also sowohl in der Strategie, aber auch dann zwischen verschiedenen Teams. So am besten wäre es, in jedes Team noch eine Designerin, einen Designer rein zu integrieren. Ja.
Ja, du hattest vorhin erwähnt, dass Design sehr häufig spät im Prozess angewendet wird und dann eigentlich auch fast schon zu spät. Das kann ich aus meiner Sicht immer wieder bestätigen. Also aus 20 Berufsjahren kann ich berichten, dass es sowohl Weltkonzerne gibt, ganz große wie auch sehr kleine Teams, manchmal Einzelunternehmen, manchmal kleine Teams, auch wissenschaftliche Teams, die von sich aus entscheiden, was Design sein soll. Obwohl sie es eigentlich selber alle nicht wissen. Also sie sind alle keine Designerinnen und Designer, haben das nicht studiert, haben auch sonst nichts, auch keine Erfahrungen in dem Bereich, wie man mit kreativen Teams oder mit Design generell umgeht oder wie man das in das Unternehmen integriert oder in das Projekt, was umzusetzen ist. Aber dafür wird dann den Designerinnen und Designern einfach quasi die Arbeit vor die Füße gelegt. Wir brauchen einfach jemand, der es umsetzt. Mach mal. Aber bitte so, wie wir uns das gedacht haben. Also, dass die Designerinnen und Designer selber nachdenken dürfen und das manchmal auch ziemlich gut können, weil sie, wie du, so ausgebildet wurden und dass sie Prozesse analysieren können, dass sie Probleme grundsätzlich auch ja, entdecken, bevor die User eine Software in die Hand nehmen oder etwas antippen und nicht erst in der Testphase, ist durchaus etwas, was noch nicht besonders verbreitet ist. Also es ist leider immer noch der Fall. Das kann ich also aus meiner Erfahrung nur so bestätigen. Es ist keine schöne Erfahrung, aber es ist halt leider auch eine. Und deswegen sprechen wir ja auch hier. Und aber ich habe noch eine Frage beziehungsweise zwei an dich. Das eine ist deine Masterarbeit. Was hat das denn jetzt eigentlich für eine Form bekommen? Du hast also diese Umfrage gemacht, du hast die Antworten bekommen, die hast du ausgewertet. Was kam dabei jetzt raus? Und das andere ist, was gibt das dir jetzt eigentlich für deine Jobsuche? Also wenn du jetzt in die Arbeitswelt einsteigst mit deiner Ausbildung, mit welchem Fokus gehst du daran?
Ja, was du gerade beschrieben hast, das denke ich, ist auch diese Krux, da bei sich zu bleiben, aber auch nach außen zu erklären, was Design ist. Ja, zu deiner Frage, was jetzt aus der Masterarbeit geworden ist. Ich habe einmal einen schriftlichen Teil erstellt, wo ich diese seltsame Wahrnehmung von Design aus den verschiedenen Perspektiven betrachtet habe und bin quasi von so einer sehr objektiven Sichtweise, so was ist Design, quasi wie so eine unter das Mikroskop gelegt, angeschaut, bin dann zum Fremdbild, zur Selbstwahrnehmung und dann auch zu der Präsentation von DesignerInnen nach außen, also die eigene Selbstdarstellung. Das habe ich so zusammengefasst. Und letztendlich wollte ich eigentlich DesignerInnen ein Tool an die Hand geben, wie sie sich besser positionieren können. Und dann habe ich aber gemerkt, bei dem, was ich gemacht habe, das funktioniert so nicht. Ich komme ständig an Grenzen an. Ich will Designer irgendwie einengen oder also irgendwie, das funktioniert nicht. Das ist nicht das, wie ich das machen möchte. Und dann bin ich durch das Buch Worklove, das ganz viele Fragen beinhaltet, auf die Idee gekommen, Fragen zu stellen. Weil eigentlich, was wir brauchen, ist nicht DesignerInnen zu erklären, macht das jetzt so und so, sondern es geht um Selbsterkenntnis und eigene Denkmuster, die von außen auferlegt wurden, aber auch die man selbst von innen erstellt hat, aufzubrechen. Und da gibt es ganz viele Anknüpfpunkte und entsprechend habe ich aus den ganzen Ergebnissen und Themenfeldern Reflexionsfragen entwickelt. Und habe die erstmal zu einem großen Set an Fragen zusammengestellt, die ich dann, es sind über 100 Fragen geworden und die ich in 10 Kategorien aufgeteilt habe. Und das dachte ich mir so, soll eine Grundlage bieten für Diskurse und Austauschformate. Und Ja, wenn ich mir jetzt die Fragen anschaue, würde ich jetzt wieder neue Fragen machen, hier und da welche anpassen. Also es ist so ein fortlaufender Prozess. Also ich sehe es auch nicht als abgeschlossenes Projekt, sondern etwas, was ich weiterentwickeln soll und darf. Und ich möchte auch anregen, dass mehr DesignerInnen sich Gedanken machen und auch gerne kontroverse Meinungen haben. So, es geht einfach darum, in den Austausch zu kommen. Und da bin ich auch gerade dabei, diese Reflexionskarten weiterzuentwickeln und dem Rahmen zu geben als ein Workshop-Format. Und das würde ich gerne auch im Rahmen der WDC nutzen. Felix Kosok war ja mein Zweitbetreuer und der ist da ganz viel in der Planung mit drin. Und da bin ich gerade am Weiterentwickeln. Und das möchte ich auch nicht alleine machen, sondern ich bin da nämlich nicht allein, sondern mit 5 weiteren ehemaligen KommilitonInnen aus dem Transformation Design. Wir haben jetzt einen Namen für uns gefunden, Studio Sinngestalten. Und wir sind quasi gerade in diesem Aufbauprozess. Wir möchten nämlich gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und zwar genau auf der einen Seite dieses andere Verständnis von Design verbreiten, mit dem, was wir tun, DesignerInnen zu helfen und auch Transformationsprozesse zu begleiten und quasi eben von Anfang bis Ende dabei zu sein, nicht nur IdeengeberInnen zu sein, sondern die ganze Zeit dabei zu sein. Genau, und so soll es weitergehen.
Das klingt toll. Das klingt vor allem auch optimistisch. Das finde ich sehr schön, weil du hast ja ein Studium gewählt und mit einem Master abgeschlossen, was wirklich sehr schwere Themen teilweise auch dann beinhaltet und wo man dann vielleicht auch nicht unbedingt Lösungen dann hinterher hat nach einem Semester oder nach einem gesamten Seminar. Manchmal kommt man mit mehr Fragen raus, als reingegangen ist oder als man reingegangen ist. Welche Fragen hast du denn dort gewählt? Magst du davon einige mal vorlesen?
Ich habe zum Beispiel repräsentiert der Preis deiner Arbeit den Wert deiner Arbeit. Dann habe ich auch die Frage, kannst du den Mehrwert deiner Arbeit benennen für NutzerInnen, Kundinnen, unsere Gesellschaft, für die Natur? Was ich auch einen wichtigen Punkt fand, war so, wie wir unter DesignerInnen miteinander umgehen. Und deswegen habe ich da auch einige Fragen gewählt. Wie stellst du dir die Design-Community der Zukunft vor? Also wie wir auch unter DesignerInnen miteinander arbeiten, weil da ja auch ein großer Konkurrenzkampf bisher ist und leider auch viele sich gegenseitig unterbieten, um dieses coole Projekt zu bekommen. Und aber es sollte mehr darum gehen, was sind unsere Werte, wie können wir authentisch sein und wie können wir da einen Mehrwert erzeugen. Dann auch Fragen wie sprichst du über deine Arbeit und mit wem? Zeigst du alle Aspekte deiner Arbeit oder nur die in Anführungsstrichen schönen? Was macht dich als Designerin authentisch? Welche Fähigkeiten machen dich zum oder zur Designerin? Für wen würdest du auf keinen Fall arbeiten, theoretisch und wenn die Anfrage kommt? Das habe ich tatsächlich aus Worklove, den Satz,
Ja.
das fand ich sehr, sehr gut. Ja, also habe
Manchmal
ich noch
weiß
viele, viele.
man das fast erst hinterher, für wen man besser nicht noch einmal arbeiten wollte. Aber
Ja.
vielleicht gibt es ja tatsächlich auch vorher schon Überlegungen dazu. Prima. Super. Okay. Ja, vielen Dank dafür. Wunderbar. Wenn sich erfahrene Kreative nun mit dem Thema Transformation Design nochmal auseinandersetzen wollen, weil das nicht in ihrem Studium vorkam. Welche Quellen hättest du denn für sie oder gibt es ein Buch, was sie auf jeden Fall lesen sollten oder mit einem Thema, womit sie sich beschäftigen sollten?
Also das eine Buch, was ja so ein bisschen Grundlage von unserem Studium ist, ist das Transformation Design von Harald Welzer und Ben Sommer. Und dann was zwei Bücher, die ich sehr, sehr gut fand, die ich in meiner Masterarbeit auch viel zitiert habe, ist von Mike Monteiro. Einmal Ich hatte es mir aufgeschrieben, eigentlich. Es heißt Ruined by Design: How Designers Destroy the World and What We Can Do to Fix It. Und er schreibt es auf jeden Fall auf eine sehr humorvolle, aber auch eine sehr ehrliche Art und Weise. Und ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel dabei rausgenommen. Und auch das zweite Buch, Design is a Job. Und das bringt auch nochmal viele der genannten Punkte auf den Punkt. Ja, wie wichtig es ist, wie wir über Design sprechen, wie wir es verkaufen, wie wir in Verhandlungsgespräche gehen. Ja, und dass wir viele Aspekte unserer Arbeit nicht ignorieren dürfen.
So, eine Frage haben wir noch vergessen, beziehungsweise ein Thema, und das ist eigentlich das Informationssammeln oder Datensammeln. In der Folge 34 dieses Podcasts hat Eileen Mandier den schönen Begriff des Datenpunktes erwähnt. Das heißt, wir brauchen erstmal Datenpunkte, bevor wir überhaupt in die nächste Phase einsteigen. Das hast du ja letztendlich eigentlich mit deiner Masterarbeit gemacht.
Ja, absolut. Und tatsächlich war das auch ein Punkt, womit ich ein bisschen gestruggelt hatte, weil ich wusste, ich wollte Daten sammeln und eben vor allen Dingen von richtigen Menschen, die im Beruf sind. Aber ich hatte nicht so richtig die Tools, wie mache ich das denn genau? Und so habe ich das mir so selber erarbeitet, aber eigentlich ist das etwas, was wir die ganze Zeit machen. Wir recherchieren, sammeln Informationen, sammeln eine Grundlage und das ist essentiell und ist auch, also es gehört immer dazu, ist immer Teil von dem Designprozess und das wird auch oft unterschätzt und das sollte auch zu der einen Frage, die du gestellt hast, ja, was soll sich verändern an der Designausbildung, das sollte auch mehr Bestandteil sein, dass DesignerInnen eben auch sehr wissenschaftlich arbeiten und auch vielleicht auch da einfach noch mal mehr geschult werden, wie sammeln sie aussagekräftige Datenpunkte, wie du sagst. Und das sind ja dann auch Grundlagen, womit sie argumentieren können. Weil das ist ja natürlich auch eine Herausforderung oder wurde auch genannt zu den Unsicherheiten, die DesignerInnen oft haben. Ja, das ist doch irgendwie nicht messbar und es hat nichts Handfestes. Und klar, wir werden jetzt nicht irgendwie diese direkten X passiert und Y wird passieren und wir haben jetzt den Wert Z. So genau wird das nicht sein, aber ich glaube, ich hatte auch in einer Studie das gefunden, Design Value oder so ähnlich hieß die Methode, dass man auch sich die Konsequenzen bewusst macht. Also für Politik, für die Gesellschaft, für die Umwelt, dass man das alles sich dessen bewusst wird. Und sich diesem Ausmaß das veranschaulicht, weil wir nie in einem luftleeren Raum oder in einer Laborsituation gestalten. Selbst wenn wir die User Experience von der App gestalten, gestalten wir nie nur die App an sich, sondern auch das Verhalten von den Menschen, wie sie interagieren. Dadurch kann sich auch gestalten, wie Menschen untereinander kommunizieren, ob sie vielleicht, ob manche Menschen ausgeschlossen werden, wer ist Teil davon, hat das vielleicht auch einen Impact auf die Umwelt. Also das sind so viele Dinge, die oft nicht berücksichtigt werden, wo es dann eben nur der Fokus drauf ist, so, ah ja, das wird jetzt schön gemacht, so, aber das ist auch alles Teil davon und das alles zu berücksichtigen, das davor und danach. Deswegen braucht es DesignerInnen mehr im Prozess direkt schon drin von Anfang an. Da gab es auch ein richtig schönes Zitat in Mike Montero. Ich glaube, ich krieg's gar nicht so gut zusammen, aber so, es ist so ein bisschen wie ein Klappstuhl, wenn das Wenn KundInnen zu einem kommen, ja, mach das jetzt mal zu einem Mid-Century-Chair, der ausladen und schöne Atemleben haben. So, man kann halt noch ein Kissen da drauf tun, aber der letztendliche Designprozess ist schon dahin. Also es ist wichtig, von Anfang an dabei zu sein. Und letztendlich kann man das dann auch anhand von Beispielen, Prozessen auch benennen. Es lohnt sich auch wirtschaftlich, wenn man Folgen direkt schon mit einbezieht. Und aber das ist halt auch etwas, wo DesignerInnen mehr sich selber auch integrieren müssen, also sich selbst in der Verantwortung sehen. Ich kommuniziere das, ich stehe da jetzt dahinter und Leute, ich möchte hier in diesem Meeting dabei sitzen, sonst mache ich das am Ende nicht. Ich mache hier nichts Umsetzendes, wenn ich nicht von Anfang an dabei bin, weil da kommt einfach nur Müll raus. Und da dahinter zu stehen, das ist halt auch total die Herausforderung. Und so müssen DesignerInnen geschult werden.
Gut, prima. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, liebe Patricia. Vielen Dank für deine Zeit, und auch viel Spaß auf der WDC. Für alle, die es nicht wissen, die World Design Capital, die 2026 in Frankfurt am Main stattfindet. Ein ganzes Jahr rund um Veranstaltungen zum Thema Design mit Workshops, mit Diskussionen, mit Ausstellungen, mit Symposien, mit Messen und so weiter und so weiter. Mit Bürgerbeteiligung, mit Bürgernähe vor allem, weil das Thema Design for Democracy lautet. Und das ist ja auch ein Transformation Design Thema auf jeden Fall. Demokratie geht uns hoffentlich alle an. Prima. Ja, danke dafür, dass du heute bei uns Gast warst.
Vielen lieben Dank dir.
Ich freue mich über eure Meinung. Was denkt ihr zur Transformation des Designs? Dann diskutiert mit mir auf LinkedIn, auf Instagram oder auf Blue Sky. Ich freue mich.